Das erfreut mein Herz, dass ihr euch als Gemeinde diese Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern annehmt. Es sind ja viele nach Deutschland gekommen. Und jetzt ist es so, dass auch eine ganze Reihe von diesen muslimischen Flüchtlingen den Weg zu Jesus gefunden hat. Jesus hat sie gerettet aus Nacht und Finsternis und allergrößter Bedrängnis. Deswegen sind ja auch viele aus ihren Ländern geflohen. Sie sind vor dem Islam geflohen, weil sie gemerkt haben, was für eine Kette dieser Islam ist, wie er die Menschen unterdrückt und gefangen hält. Und hier, ich bin ja zuständig für die Presse bei Open Doors, habe also in dem Bereich dann auch viel mit Flüchtlingen zu tun oder einiges mit Flüchtlingen zu tun und habe von ihnen erfahren. Ich frage sie dann so, was hat euch denn am meisten bewegt, als ihr hierher nach Deutschland gekommen seid? Ja, manche hatten sich schon vorher im Iran interessiert für den christlichen Glauben, aber sie haben dann nicht gewagt, mehr zu fragen, weil wenn das bekannt wird, dann kann es eben sein, dass du schon allein deswegen, weil du dich für den christlichen Glauben interessierst, dass du deswegen Verfolgung erleidest, dass die Behörden hinter dir her sind, dass du verhört wirst, gefoltert wirst, ins Gefängnis kommst, solche Dinge. Und das, was ich am meisten gehört habe, das war, dass sie hier die Liebe, die sie erlebt haben, so angesprochen hat. Und deswegen freut es mich, dass so viele bei euch hier Heimat gefunden haben, geistliche Heimat. Denn ich glaube, das wichtigste Kennzeichen einer Gemeinde, ich bin ja selber Pastor, auch wenn ich momentan keine Gemeinde habe, habe ich keine Zeit dafür, aber das wichtigste Kennzeichen einer Gemeinde ist die Liebe. Schön, wenn wir eine gute Lobpreisgruppe haben. Es ist prima, wenn wir tolle Predigten haben und einen guten Kinderdienst und noch 27 andere Arbeitszweige. Aber wenn Menschen zu uns kommen in den Gottesdienst und sie spüren, wenn sie hier reinkommen oder mit euch persönlich in Kontakt kommen, sie erleben die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Amen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir Kinder der Liebe. Und das merken die Menschen. Liebe braucht keine Übersetzung, okay? Das versteht ein Iraner genauso wie ein Afghane oder ein Syrer oder ein Nordkoreaner. Die Liebe Gottes spricht, sie ist lebendig. Und vor allem im Galaterbrief heißt es auch, der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Glaube wird nicht durch Mechanismen und Systeme und Prinzipien und Glaubenssätze wirksam, sondern durch die Liebe wird er wirksam. Und wir stehen, liebe Freunde, ich rede ganz oft mit euch heute Morgen, wir stehen vor einem enormen geistlichen Umbruch weltweit. Und das, was wir hier erleben mit unseren Freunden aus dem Iran oder auch aus Afghanistan, Syrien, Irak und anderen Ländern, das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was noch auf uns zukommt. Ich meine damit nicht die große Völkerwanderung, die auch in der ganzen Welt zu beobachten ist. Auch das ist ein riesiger Umbruch. Nein, wir stehen vor der größten geistlichen Revolution, die dieser Planet je gesehen hat. Die Jungs hier, alles Iraner, ehemalige Muslime, und das werden uns hier die jungen Männer und Frauen, habe ich noch keine gesehen, bestätigen können. Jesus ist ein Thema im Iran. Der Mann im weißen Gewand ist ein Thema im Ahasi, kommt aus dem Iran, gut, ist ein Thema, darüber wird gesprochen. Ich habe heute Nacht einen Mann in einem weißen Gewand gesehen, der hat zu mir gesprochen. Das ist Jesus. Und wir als Open Doors, wir haben Zehntausende Zeugnisse von Muslimen, denen Jesus sich offenbart hat. Nachts im Traum, tagsüber in einer Vision. Liebe Brüder und Schwestern, was geht denn da vor sich? Jesus offenbart sich der muslimischen Welt. Was hat denn der Herr vor? Sind wir eingeweiht? Sind wir dabei? Und wenn wir die 50 Länder anschauen, in denen Christen am schlimmsten verfolgt werden, und lasst mich das nochmal in Erinnerung rufen, das sind die 50 schlimmsten Länder, okay? Es gibt weitaus mehr als 100 Länder, in denen Christen ihren Glauben nicht frei leben können. Ja, wir haben hier eine völlig andere Glaubenswahrnehmung und Glaubenstradition als Hunderte von Millionen von Christen in der ganzen Welt. Und wir dürfen natürlich nicht irre gehen in der Annahme, dass unser Verständnis, wie man den christlichen Glauben lebt und praktiziert, das richtige Verständnis oder gar das einzige Verständnis ist. Ich weiß, das seid ihr nicht. Aber manchmal stehen wir schon in Gefahr, dass wir unseren Frömmigkeitsstil als für den richtigen und biblischen und so weiter halten. Ich war im Irak gewesen und dann kurz vorm Abflug, bevor wir zum Flughafen mussten, hatten wir noch Zeit, in der Kirche zu gehen. Ich bin in Bayern groß geworden, okay? Bin Franke, komme aus Bamberg. So, ich kenne die katholische Kirche. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und bin da auch brav hingegangen oder auch weniger brav bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr. Und dann hat die Kirche mich nicht mehr gesehen. Und ich habe dann später mit 20 Jahren kam Jesus in mein Leben. Und seitdem bin ich ein Nachfolger von Jesus. Wir waren da im Irak. Und das, was bei uns direkt in der Umgebung war, dort in einer Stadt, das war eine katholische Kirche. Und wir sind dann da in den Gottesdienst reingegangen und wir haben schon mal uns gewundert. Wir kamen so 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn und draußen standen eine große Menge Leute vor der Kirche. Es war eine große Kirche. Und da haben wir uns gedacht, aha, Gottesdienst hat noch nicht angefangen. Irrtum, der Gottesdienst hatte schon angefangen, die Leute fanden keinen Platz. So viele standen da vor der Kirche. Sie alle wollten Gottes Wort hören. Ich erinnere mich an einen Bruder aus dem Iran, der war dort im Gefängnis und der hat uns den Brief geschrieben, der sagte, wisst ihr was, ich wurde gefoltert im Iran im Gefängnis dafür, dass ich an Jesus festgehalten habe. Und ich habe gedacht an die vielen Christen in Deutschland, die für uns dort im Iran beten. Und ich habe gedacht, was für ein glückliches Land muss Deutschland sein, dass die Christen dort ihren Glauben frei leben können. Sie können sogar Weihnachten wird offiziell gefeiert. Und ich war dann ganz geschockt zu erfahren, dass die wenigsten Christen in Deutschland überhaupt in die Kirche gehen. Wir unter Todesgefahr, indem wir 25 Mal um den Block rumlaufen, um unsere Verfolger abzuhängen, gehen wir irgendwo in eine Untergrundkirche. Und ihr braucht euch nur ins Auto zu setzen oder hinzulaufen und nicht mal das gelingt. Schwierig. Da gehe ich in diesen Gottesdienst im Irak, katholische Kirche, und ich kann nur ganz, ganz wenig Arabisch. Auf jeden Fall muss wohl der Pfarrer gesagt haben, lasset uns beten. Und dann, liebe Freunde, die ganze Gemeinde hat angefangen zu beten. Und zwar jeder das, was er beten wollte, laut. Also jeder was anderes, Gott hat damit kein Problem. Er kann auch 200 Gebete auf einmal hören. Er kann das ganz gut aussortieren, was von wem kommt. Und auch noch beantworten und erhören. Amen. So, aber als diese Männer und Frauen dort in der Kirche gebetet haben, die haben kein Gebet gesprochen. Sie haben geschrien zum Herrn. Aber nicht, weil Gott schwerhörig ist, sondern weil ihr Herz so schwer ist. Wegen ihrem Land. Liebe Bruder, liebe Schwester, wann hast du das letzte Mal zu Gott geschrien um dein Land? Ich sage euch, wir stehen in einem Umbruch. Und das Wichtigste, heute Morgen, wenn du nichts mit nach Hause nimmst, das Wichtigste wird sein, Jesus ruft dich zum Gebet. Wir stehen, ich bin Pastor. Das, was ich meiner Gemeinde jeden Monat sagen musste, war, lest mehr Bibel, betet mehr. Wie soll denn dein Glaube wachsen, ohne dass du dich ernährst von Gottes Wort? Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und wie willst du denn diese riesigen Herausforderungen in deinem Leben, aber auch in unserem Land und natürlich auch die geistlichen Herausforderungen, von denen wir hier nur plastisch sehen, wie wollen wir denn denen begegnen? ohne der Hilfe Gottes. Wenn wir aber nicht bitten, dann schlagen wir die Hilfe Gottes aus. Denn das ist ja die Hilfe Gottes erbitten, das ist ja Gebet. Das sind nur 4 unserer Brüder, die momentan im Gefängnis sitzen. Sie brauchen Gebet. Das sind weitere 4, auch im Gefängnis, bis auf die Tochter. Sie lebt in der Schweiz. Es ist etwas, was wöchentlich und monatlich geschieht, dass im Iran Christen wegen ihres Glaubens im Gefängnis landen und dann sehr langjährige Haftstrafen erhalten. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Und ich weiß von den Berichten von Flüchtlingen, was Christen dort teilweise im Gefängnis erleiden. Ich erspare uns die Details. Aber wenn wir diese Situation sehen und auch vorhin die Mariam gehört haben, die 4 Jahre im Gefängnis war, man hat ihr die medizinische Behandlung verweigert, dann denken wir an das, was Jesus uns in dieser Situation sagt. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde. In dem großen Konflikt, in dem wir stehen weltweit, vielleicht gehe ich da, das, was wir hier abgebildet sehen auf dieser Karte, das ist ein großer geistlicher Konflikt. Worum geht es in diesen Ländern? Warum ist Christenverfolgung? Christenverfolgung geschieht nur aus einem Grund, um das Evangelium in diesen Ländern auszulöschen. Warum soll das Evangelium ausgelöscht werden und die Stimme des Evangeliums, damit niemand gerettet wird? Von wem also geht Christenverfolgung aus? Es ist ein geistlicher Konflikt, ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen, weil die Stimme des Evangeliums ausgelöscht werden soll. Ein geistlicher Konflikt, liebe Freunde, kann nicht mit natürlichen Mitteln gelöst werden. Er kann nicht mit politischen Mitteln gelöst werden, auch nicht mit finanziellen Mitteln, auch nicht mit humanitären Mitteln. Ein geistlicher Konflikt kann nur mit geistlichen Mitteln gelöst werden und das heißt, das ist unser Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bewahre uns vor dem Bösen. Es gibt einen Bösen, er ist der Feind jeder menschlichen Seele und der Feind des Evangeliums und er will das Evangelium auslöschen, deshalb stehen wir in einem Kampf. Hier heißt es, tut wohl denen, die euch hassen und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist unsere Haltung, das ist unsere DNA, liebe Freunde. Dass wir gütig sind gegen die Undankbaren und Bösen. Es fällt uns nicht besonders leicht, muss ich zugeben. Warum? Ich komme mal zu euch runter. Was meinst du? Warum ist Gott gütig gegen die Undankbaren und Bösen?
Weil er sie liebt. Er liebt alle Menschen.
Ja, weil er sie liebt. Wir lesen ja im Evangelium oder im Römerbrief, dass die Güte Gottes die Menschen zur Umkehr leitet. Und so erleben sie auch die Menschen, die hierher zu euch kommen in die Gemeinde. Sie erleben die Liebe Gottes und die Güte Gottes. Das öffnet ihr Herz. Das Wort Gottes fällt rein und dieses Wort Gottes bringt Frucht. Ich stelle euch mal einen Mann aus Afghanistan vor. Wir können ja heute Morgen nur ein ganz kleines Fenster aufmachen und ein bisschen reinschauen in die Situation der verfolgten Christen. Das ist so eine ganz typische Situation, wie Jesus Gemeinde baut, weltweit. Und Afghanistan ist natürlich ein geschlossenes Land fürs Evangelium. Dort gibt es keine Kirche. Die letzte Kirche wurde, glaube ich, 2010 geschlossen. Es gibt aber eine Gemeinde in Afghanistan. Das ist eine Untergrundgemeinde. Es gibt mehrere tausend Christen dort und sie werden auch teilweise geistlich versorgt. Und heute hören wir uns mal die Geschichte vom Saif an. So baut Jesus Gemeinde in Afghanistan. Der Saif ist natürlich nicht sein richtiger Name, ist ein ganz typischer Afghane. Er kommt als Muslim zur Welt, er lernt den islamischen Glauben kennen. Das ist alles, was er je kennengelernt hat. Er ist verheiratet, hat 7 Kinder zu Hause Und seine größte Freude ist sein kleiner Transistorradio. Und mit dem ist er dann draußen unterwegs auf dem Feld und eines Tages hört er ein christliches Radioprogramm. Zufällig. Und er hört zum ersten Mal von Jesus. Und er hat noch nie solche Worte gehört. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und bei Saif, da geht ein Licht nach dem anderen auf. Er wird hungrig, mehr zu hören von diesem Evangelium. Und schon ist die Sendung vorbei und Saif hofft, dass er nochmal diesen Sender findet, um mehr von diesen Worten zu hören. Also, er bemüht sich, ein paar Tage später, er hört wieder das Programm, wieder geht's um Jesus, er hört mehr. Und je länger er hört, umso mehr wächst ein Wunsch in seinem Herzen. Er weiß, die Christen haben ein Buch. Und in diesem Buch stehen die Worte von Jesus drin. Und dieses Buch möchte er haben, das Injil, das Neue Testament. Und er sagt sich, aber wie soll ich in Afghanistan an dieses Neue Testament rankommen? Und dann geschieht ein Wunder. Und das sind so die Dinge, die Jesus dann regelt. Eines Tages kommt ein Mann, geht direkt auf den Saif zu und gibt ihm etwas, eingewickelt in einen Stoff, gibt ihm etwas. Saif ist ganz aufgeregt, er geht nach Hause und er sieht, es ist das Neue Testament, das Buch der Christen. Und er war noch nicht zu Hause, er hat es unterwegs ausgepackt. Und er weiß ganz genau, wenn er mit diesem Buch erwischt wird, das kann ihm das Leben kosten in Afghanistan. Denn das ist das Buch der Ungläubigen. So, er überlegt sich und er sagt sich, okay, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich dieses Buch lesen. Zu Hause warten seine Frau und 7 Töchter auf ihn. Eine Tochter ist von Geburt an gelähmt. Sie hat sich noch nie bewegt, nicht einmal bewegt. In dem Augenblick, Saif hat dieses Buch von den Christen und damit ihm da keiner etwas kann, nimmt er dieses Buch und steckt es in sein Gewand. Und dann kommt er nach Hause. Und in dem Augenblick, wo der Saif durch die Haustür schreitet, in dem Augenblick bewegt sich die Tochter zum ersten Mal. Jetzt ist was los in der Hütte. Alle schreien durcheinander. Die Tochter hat sich bewegt, die Tochter hat sich bewegt. Saif ist total aufgeregt. Er sagt sich, das muss was mit diesem Buch zu tun haben. Er holt das Buch raus aus seinem Gewand, legt es auf den Tisch und alle gucken auf dieses Buch. Und dann überlegt der Saif, wenn alleine dadurch, dass ich dieses Buch in mein Haus gebracht habe, meine Tochter sich bewegt hat, was wird passieren, wenn ich aus diesem Buch vorlese? Und er fängt an, irgendwo in Matthäus, Markus oder Lukas, fängt er an vorzulesen. Er hat ein paar Zeilen gelesen und die Tochter springt auf, sie ist völlig geheilt. Jetzt ist was los in der Hütte. Alle schreien durcheinander. Der eine weint, der andere lacht, der andere hüpft, der andere tanzt. Alle sind total glücklich und durcheinander. Es ist ein heiliges Durcheinander, kann man sagen. Jesus kam in das Haus vom Saif. Der Saif ist der Einzige in der Familie, der lesen kann. Und jetzt hocken seine 7 Töchter, die hocken ihm auf dem Rücken und die Frau hockt neben ihm. Und sie sagen, Saif, lies vor, was steht noch in diesem Buch? Und dann hören sie den ganzen Nachmittag zu, bis der Saif alle Worte aus diesem Buch vorgelesen hat. Am Ende von diesem Nachmittag will die ganze Familie Jesus nachfolgen. Sie sind fest davon überzeugt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist von den Toten auferstanden, er hat ihre Sünden hinaufgetragen ans Kreuz und sie sagen, ich glaube an Jesus. Die ganze Familie ist glücklich. Alles ist gut. Bis zu dem Augenblick, wo die geheilte Tochter vom Saif zum ersten Mal in ihrem Leben auf ihren eigenen Füßen das Haus verlässt und vor die Haustür tritt. Und da steht der Nachbar. Der Nachbar kann seinen Augen nicht trauen. Er läuft sofort rüber zum Saif und sagt, Saif, was ist deine Tochter? Warum kann deine Tochter laufen? Was soll denn der Saif sagen? Wird er sagen, Jesus hat sie geheilt, dann wird wahrscheinlich Saif und seine Familie diesen Nachmittag nicht überleben. Auf der anderen Seite weiß der Saif ganz genau, Jesus kam in sein Haus und hat ihm Heil gebracht. Und zwar komplett. Und er weiß, auch der Nachbar müsste von Jesus hören. Ja, sein ganzes Dorf, eigentlich sein ganzes Land müsste von Jesus hören. Jetzt ist der Saif im Zwiespalt. Und ich sage euch eines, vielleicht ist der Saif einer dieser Männer, die mit ihrer Familie von Afghanistan hier rübergekommen sind nach Deutschland. Ich sage euch nicht, wie die Geschichte ausgeht und wie sich der Saif entschieden hat. Aber wir verstehen das Spannungsfeld, in dem viele Christen in vielen Ländern stehen. Sie sind dort eine kleine Minderheit im Land. Und in dem Augenblick, wo sie sich zu Jesus bekennen, dann wird es spannend. Sie erleben Druck, Repressalien, Aggressionen, Feindseligkeiten, Gewalt, Bombenanschläge, Entführungen, Ermordungen, Vergewaltigungen, Brandschatzungen und noch vieles mehr. Warum? Weil sie sich zu Jesus bekennen. Das ist das Verbrechen. Wer steckt dahinter? Der, der die Stimme des Evangeliums auslöschen will. Wie können wir dem begegnen? Im Gebet. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5,8. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Er kann nicht einfach jeden verschlingen. Er sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und denkt daran, dass die gleichen Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt ergehen. Petrus spricht von einer Verfolgungssituation. Ja? Ganz kurz ein Blick in den Irak. Nahe Osten. Die Kirche dort. Das ist die Kirche. Mehr als 80% der Christen haben den Nahen Osten, den Irak verlassen. Der IS ist zwar militärisch besiegt, aber die IS-Anhänger sind ja immer noch im Land. Und die Christen sind am Überlegen, nachdem fast alles zerstört ist, Infrastruktur, Häuser, Kirchen, Straßen, Arbeitsmarkt, Versorgungsmarkt, gerade eben wird wieder aufgebaut. Open Doors ist ja dort auch tätig. So sehen da viele Kirchen auch aus. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick aus Aleppo vom Januar diesen Jahres. Wenn wir solche Bilder sehen, überlegen wir uns immer, gibt es dort überhaupt noch eine Gemeinde? Und wie geht's der Gemeinde? So sehen da viele Kirchen aus. Mehr als 50% der Christen haben auch Syrien verlassen. Das ist so eines dieser typischen Hilfsprogramme, die Open Doors in diesen Ländern durchführt, also Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, Versorgung mit Kleidung, Heizöfen im Winter. Es wird alles genau buchgeführt über die Ausgabe dieser Versorgungsgüter, sodass man genau weiß, wie vielen Menschen wurde denn tatsächlich geholfen, dass die Gemeinde das auch weiß, wie vielen Menschen sie geholfen haben. Und der Wiederaufbau läuft dort in den, sowohl im Irak wie auch in Syrien. Aber das, was die Christen am meisten brauchen, sind unsere Gebete, weil viele sich unsicher sind, ob sie überhaupt zurückkehren sollen. Sie sagen, was ist denn, wenn ich mein Haus dort wieder aufbaue und dann kommt was Schlimmeres als der IS? Nachher habe ich wieder mein Haus los, wieder mein Grundstück los. Soll ich überhaupt nicht zurückkehren? Und die Situation ist sehr angespannt. Das hat uns ein Pastor geschrieben aus Bagdad, war vor ein paar Wochen, da wurden 4 Christen ermordet in Bagdad. Sie sind enorm unter Druck. Open Doors arbeitet auch im politischen Bereich. Eine Petition, die wir bei der UN abgegeben haben, das war im letzten Dezember mit mehr als 800.000 Unterschriften. Aber wir sehen aus diesem kurzen Bericht, das Kreuz stört. Das Kreuz stört in vielen Ländern. Das Evangelium stört. So wie Jesus schon gestört hat. Wie heißt es von diesem Tag? Ja, als Jesus den Lazarus, ich habe es jetzt vorgestern gelesen, als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat, heißt es von den religiösen Führern im Land und sie kamen zusammen und sie sagten, dass dieser große Zeichen wirkt, können wir jetzt praktisch nicht mehr verheimlichen. Wenn wir ihn lassen, werden noch alle an ihn glauben. sagen wir Halleluja. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Und das ist genau auch das, was die religiösen Leiter in buddhistischen Ländern, in hinduistischen Ländern, in kommunistischen Ländern und natürlich auch in islamischen Ländern und auch die politischen Führer, was sie sagen, wenn wir die Gemeinde lassen, werden am Ende noch alle an ihn glauben. Und deswegen gibt es diese enorme Unterdrückung der Gemeinde. So auch in Indien, die angeblich größte Demokratie der Welt mit etwa 1,3 Milliarden Menschen, die dort leben. Und davon etwa 64 Millionen Christen. Was am stärksten in Indien durchschlägt, ist dieser extremistische Hinduismus, ein religiös motivierter Nationalismus, wo man sagt, andere Religionen haben in Indien keinen Platz. Das Einzige, was gilt, ist Indien, den Hindus. Und so hatten Parlamentarier ganz öffentlich gesagt, im Jahr 2021 wird es in Indien nur noch Hindus geben. Man muss sich dann schon überlegen, was ist dann in der Zwischenzeit mit den 64 Millionen Christen passiert. Und während es vor Jahren kaum Meldungen gab zu Gewalttaten gegen Christen und gegen christliche Kirchen, ist es so, dass unsere Mitarbeiter dort davon berichten, dass es jeden Tag Gewalttaten gibt gegen Christen. Wir lesen in unseren Medien kaum davon. Auf der Open Doors Webseite, auch bei anderen Organisationen kann man das natürlich nachlesen. Und wenn ich spreche von Gewalt gegen Christen, dann sind das zum Beispiel solche Vorfälle, das war jetzt im Januar, das ist ein Beispiel von diesem Pastor Gideon. Seine Gemeindemitglieder kommen am Sonntagmorgen in die Kirche und sie finden ihn erhängt. Es sollte so aussehen wie ein Selbstmord. Dann haben sie ihn vom Strick abgenommen und haben dann gefunden, dass die Kehle durchgeschnitten war unter dem Strick. Und wir haben dort mit den Gemeindemitgliedern gesprochen. Sie haben gesagt, er war selber ein Konvertit aus dem Hinduismus, war dort im Ort seit 12 Jahren Pastor. Und sie sagten, in den letzten Monaten war es so, nach jedem Gottesdienst stand draußen ein Mob von Leuten vor der Kirche. Und wenn wir rauskamen, wurden wir bespuckt, getreten, geschlagen, beschimpft, verflucht und das Gleiche haben sie auch mit dem Pastor gemacht und haben zu ihm gesagt, du hast hier nichts verloren bei uns. Und das ist eine typische Situation dort, wenn wir sehen, 64 Millionen Christen unter 1,3 Milliarden Menschen dort, also die Christen sind eine kleine Minderheit und dann ist so eine typische Situation im Dorf eben die, du hast 5000 Menschen, die im Dorf leben und davon sagen wir mal, sind 10 Familien christlich. Und dann sagen die Dorfältesten eben zu diesen 10 Familien, wenn ihr nicht Jesus aufgebt, könnt ihr hier im Dorf nichts mehr kaufen. Oder ihr könnt den Brunnen nicht benutzen. So, ist das jetzt Verfolgung oder nur Diskriminierung? Da streiten ja dann die deutschen Gelehrten ganz gerne drüber. Das hören wir als Open Doors immer wieder. Ja, Open Doors benutzt den Begriff Verfolgung zu allgemein. Liebe Freunde, selbst wenn wir dann die beste Definition gefunden haben, nutzt das den verfolgten Christen keinen Meter. Denen ist es auch ziemlich egal, wie wir die Begrifflichkeiten definieren. Wenn du keinen Zugang mehr zum Brunnen hast, dann ist dein Leben in diesem Dorf vorbei. Du kannst dein Vieh nicht tränken, du kannst deinen Acker nicht bewässern, du hast kein Trinkwasser für dich persönlich, du kannst dich auch nicht waschen. Und dann musst du auch nicht denken, dass es damit getan ist, dass du halt einfach ins Nachbardorf gehst, weil da ist die gleiche Situation. So, welche Alternativen haben die Christen dort? Sie harren aus. Liebt eure Feinde. Ich werde nie vergessen, was ich im Irak gehört habe, als ich dort die Christen besucht habe mit Kollegen. Wir haben sie gefragt, wie ist es? Ist ja nur noch ein kleiner Teil der Gemeinde da. 80% haben den Irak verlassen. Wir haben gesagt, wie ist es, liebe Freunde, warum seid ihr noch da? Ihr habt Familienmitglieder verloren, Autos verloren, Haus und Hof verloren, alles zerstört, Bombenanschläge im Gottesdienst. Warum seid ihr noch im Land? Warum seid ihr nicht geflohen? Ich werde die Antwort nie vergessen. Einer sagte, wenn wir auch gehen, wer wird dann 30 Millionen Irakern das Evangelium verkünden? Und deswegen bleiben auch die Christen in Indien. Sie sagen, es ist doch unsere Aufgabe als Gemeinde, dort das Evangelium zu verkünden. Wir können doch jetzt nicht davonlaufen. Und so eben auch in den anderen Ländern. Ob kommunistische Länder wie China, wo momentan eine Verfolgung zunimmt. Ich habe heute Morgen nicht die Zeit, um euch darüber zu berichten. Das können wir dann ein anderes Mal machen. Wenn wir nur mal diese Zahl betrachten, im letzten Jahr etwa 700 Übergriffe gegen Christen, und dazu zählt dann eben auch Mord oder eine Kirche, die niedergebrannt wird, ein Pastor, der zusammengeschlagen wird, Mädchen, die entführt werden und zwangshinduisiert und verheiratet werden und noch viele andere Gewalttaten. So, letztes Jahr in einem Jahr mehr als 700. 2016 waren es mehr als 400, also fast eine Verdopplung, kann man sagen. Und hier die Zahl im Zeitraum 1964 bis 1996 in mehr als 30 Jahren, gab es insgesamt nur 38 Übergriffe. Also eine dramatische Zunahme, die von einer religiös-hinduistischen Regierung befördert und unterstützt wird. Das heißt, die meisten dieser Straftäter gehen straflos aus, weil die Regierung will, dass Indien nur noch für Hindus da ist. Ein Abgeordneter hat gesagt, die Christen haben ihre Länder und die Muslime haben ihre Länder. Aber Hindus haben nur ein Land und das ist Indien. Und das gehört uns und sonst niemandem. Open Doors, unter anderem, was wir in Indien machen, ist, dass wir Christen dort schulen, wie sie in diesem Sturm der Verfolgung bestehen können. Und das führen wir dann in den Dörfern und auch in Städten durch, um die Gemeinde dort zu stärken in dieser schwierigen Situation. Jesus nachfolgen unter Lebensgefahr, ja, das ist eine Realität für viele unserer Brüder und Schwestern. Ein Gebetsanliegen, neben all den anderen, die ich schon genannt habe. Beten für Asia Bibi. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr unseren Gebetskalender kennt. Habe ich ja heute Morgen auf die Stühle ausgelegt, auf manche, verbirgt sich in diesem kleinen Heft. Das ist das wichtigste Arbeitswerkzeug von Open Doors. Dieser Gebetskalender, der ist da eingeheftet in diesem Heft. Und da ist für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Jeden Tag ein anderes Land. Das ist jetzt schon der vom November. Ich lese mal willkürlich einen Tag vor. Hier für Indien beten wir für die Seminare, die Partner von Open Doors in der kommenden Zeit durchführen wollen. Neben Kursen zum biblischen Umgang mit Verfolgung sind auch spezielle Schulungen für Sonntagsschullehrer und Seminare für Jugendliche geplant. Okay? Das ist wichtig, dass die Gemeinde weiter dort bestehen kann. Sonntagsschullehrer und Jugendgottesdienstleiter und Jugendliche. Hast du in 30 Sekunden gelesen und dann weißt du, was die Gemeinde dort in Indien braucht. Und dann kannst du beten. Meine Frau und ich, wir haben uns das auf unseren Frühstückstisch hingelegt. Manche sagen, gibt's das auch auf Handy? Wir möchten, dass ihr euch diesen Gebetskalender zuschicken lasst. Der ist kostenlos. Jeden Monat gibt's den neu, dass die Anliegen auch wirklich aktuell sind. Und dann ist es wichtig, glaube ich, dass man das Ganze rituell anpackt, ritualisiert regelrecht. Das heißt, du richtest dir eine feste Zeit ein am Tag, zum Beispiel beim Frühstück, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück oder nach dem Abendessen, wo du sagst, jetzt bete ich für die verfolgten Christen. So wie du in der Bibel liest und dann nimmst du dir ein paar Minuten Zeit und du betest für die verfolgten Christen. Erstens wirst du hören, wie es ihnen geht. Zweitens hörst du, wie es der Gemeinde weltweit geht, was Jesus in der Gemeinde tut. Und drittens stellst du dich so an die Seite deiner Brüder und Schwestern. Asia Bibi seit 2009 im Gefängnis in Pakistan, weil sie angeblich den Propheten der Muslime beleidigt hat, den Propheten Mohammed. Sie wäre die erste Christin, die deshalb gehängt werden soll. Ich bitte euch sehr, für Asia Bibi zu beten. Es gab mehrere Gerichtsverhandlungen. Vor 2 Wochen etwa war ihre letzte Gerichtsverhandlung. Sie war bereits zum Tod verurteilt. Und im letzten Jahr hat das oberste Gericht diese Verurteilung noch einmal zurückgestellt. Und sie haben gesagt, wir überprüfen das noch einmal. Das war aufgrund von Anwälten. Das ist auch etwas, was Open Doors tut, dass wir Anwälte engagieren, um Christen vor Gericht zu vertreten. Anwälte haben sich sehr bemüht. Die Gerichtsbarkeit ist darauf eingegangen. Und so kam es jetzt dazu, dass vor 2 Wochen die letzte entscheidende Gerichtsverhandlung war. Wird Asia Bibi gehängt oder nicht? Die Verhandlung ist vorbei. Das Urteil ist noch nicht bekannt gegeben. Die Richter dort werden von konservativen Kräften sehr stark unter Druck gesetzt. Die Richter werden von extremistischen Muslimen bedroht, die den Richtern und auch Politikern Drohbotschaften schicken. Wenn ihr Asia Bibi freilasst, dann wird es einen Aufstand im Land geben und ihr alle werdet eines grausamen Todes sterben. Also Regierung, Justiz werden bedroht von religiösen Radikalen. Und es ist natürlich für die Regierung dort enorm schwer, wie jetzt entscheiden. Es gibt keine menschliche Lösung. Eigentlich möchten sie Asia Bibi freilassen, weil auch Richter davon überzeugt sind, dass die Frau unschuldig ist. Wenn sie sie aber freilassen, wird das zu einem furchtbaren Chaos im Land führen, mit Toten. Gott hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung. Deswegen müssen wir für die Asia Bibi beten, dass Jesus das so lenkt, dass sie freikommt, aus dem Land kommt irgendwie und dass es trotzdem keine Unruhe gibt. Ein nächstes Gebetsanliegen. Wir sehen, wie die Gemeinde umkämpft ist, gerade auch in Nigeria. Immer wieder viele Mädchen, christliche Mädchen, die entführt werden. Wir erinnern uns an die Mädchen aus Chibok, das war 2014. Davon sind immer noch mehr als 100 Mädchen verschwunden dort in Chibok. Wir wissen ja auch, das Land dort ist geteilt, im Norden muslimisch, im Süden christlich. Und Boko Haram, diese islamistische Gruppierung, das sind so die Hotspots, die ganz starken Punkte, wo Boko Haram Zentralen hat. Viele, viele Christen, die dort bereits ermordet wurden. 2 Millionen Christen vertrieben und allein diese Zahl ist schon mal schockierend. Etwa 13.000 in den letzten 15 Jahren. Etwa 13.000 Kirchen zerstört oder geschlossen. Weiß jemand, wie viele Kirchen wir in Deutschland haben? Was schätzt ihr? Irgendeine Zahl? Ich spreche mal nur von evangelisch und katholisch, ohne Freikirchen. Wagt mal eine Schätzung. Hat noch keiner gezählt, gell? 100.000, okay. Mehr, weniger? Bitte? Mehr? Ich hätte auch viel mehr erwartet, aber ich habe einen Pfarrer gefragt und ich gehe davon aus, dass er sich auskennt. Er sagte, wir haben in Deutschland etwa 25.000 Kirchen. Ja. Ich war total erstaunt. Also zählt nochmal nach. Das wurde mir gesagt, etwa 25.000 Kirchen. Wenn wir uns das vorstellen, 13.000 Kirchen zerstört oder geschlossen, was das für die Kirchengemeinden bedeutet, für das geistliche Leben dort. Und trotzdem, die Christen sagen, wir beten für die, die uns verfolgen. Wir leben nach den Worten von Jesus, weil wir fest davon überzeugt sind, nur wenn diese Menschen, die so viel Hass aus und Gewalt ausüben, nur wenn sie die Liebe Gottes kennenlernen und das Evangelium hören, nur dann kann sich ihr Denken ändern und kann sich auch ihr Herz ändern und nur dann wird sich etwas im Land ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für unsere Brüder und Schwestern beten. Heute möchte ich euch noch aufrufen, Gebet für die Asia Bibi, Gebet für die Lea. Im Februar wurden wieder von Boko Haram wieder Schulmädchen entführt und eine von ihnen war die Lea. Sie ist 15 Jahre alt. Es waren mehr als 100 Schülerinnen. Und die Regierung hat schon die nächste Krise kommen sehen und sie haben gesagt, diesmal wollen wir es anders machen als wir mit den Chibok-Mädchen. Sie sind sofort mit Boko Haram in Verhandlung getreten und dann durch diese Verhandlungen kam es tatsächlich dazu, dass Boko Haram zugesagt hat, auf welche Bedingungen auch immer. Auf jeden Fall, die Mädchen werden freigelassen. Okay? Regierung hat Busse geschickt, um die Schulmädchen abzuholen. Alle Schulmädchen steigen in diese Busse ein. In dem Augenblick, wo Lea einsteigen will, kommt so ein Boko Haram-Kämpfer, hält die Lea am Arm fest und sagt, du bist doch Christin. Ja, sagt Lea, ich bin Christin. Und dann sagt er zu Lea, wenn du Jesus absagst, kannst du in den Bus steigen. Lea sagte, ich werde Jesus niemals absagen. Dann musst du da bleiben. Lea war schließlich am Ende die einzige, das einzige Mädchen, 15 Jahre alt, die im März jetzt dann zurückgeblieben ist bei Boko Haram. Ich glaube, ihr versteht, dass wir Gebet ganz anders anpacken müssen. Was ist denn Gebet? Gebet ist, dass ich an die Seite meiner Brüder und Schwestern trete. Das heißt, ich führe das mal plastisch vor. Ich gehe tatsächlich, wie heißt du? Manuel? Okay. Ich gehe an die Seite von Manuel. Ich setze mich einfach zu ihm hin. Und ich kenne den Manuel nicht, aber wenn ich ein bisschen mit ihm zusammen bin, hier in seiner Gefängniszelle und mir vorstelle, dann weiß ich, was er so alles durchgemacht hat in den letzten Monaten. Ich gehe rein in seine Situation und fange dann an, oder in die Situation von der Lea, und fange dann an, für sie zu beten. Jesus, stärke meine Schwester Lea. Heute, wo so viele Gottesdienst feiern in der ganzen Welt, lass die Lea spüren, dass sie nicht vergessen ist. Und wenn sie körperliche Gebrechen hat, Jesus, dann heile sie jetzt, darum bitte ich dich. Vor allem stärke sie im Glauben, dass sie auch jetzt, auch wenn sie bedroht wird, um ihr Leben bedroht wird, dass sie ihren Glauben an dich nicht aufgibt. Herr, und wenn sie geschlagen wird, dann bitte hilf ihr, dass sie nicht bitter wird in ihrem Herzen und Fluchwort mit Fluchwort begegnet, sondern dass sie ihre Peiniger segnet. Ja, schenk du ihr übermenschliche Liebe, Herr. Und so weiter. Und je länger du neben ihr sitzt, desto mehr verstehst du, wie es der Lea eigentlich geht. Und dann betest du. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Und du weißt plötzlich, was die Lea am allermeisten braucht. Das ist Gebet, liebe Freunde, dass wir uns an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellen. Die Regierung hat verlangt, um in Verhandlungen zu treten mit Boko Haram, ein Lebenszeichen von Lea. Im August haben sie in 30 Sekunden Audioaufnahme geschickt, wo die Lea sehr um Hilfe bittet. Im September haben sie ein Video geschickt, Boko Haram hat ein Video geschickt. In diesem Video wurde eine Krankenschwester, die vorher entführt wurde, zusammen mit zwei anderen Krankenschwestern, humanitäre Helferinnen vom Roten Kreuz und andere Organisationen, wurde zuerst mal vor laufender Kamera eine dieser Krankenschwestern erschossen. Und dann wurde gesagt, Lea ist die Nächste. Stehen wir in einem Kampf? Ja, wir stehen in einem Kampf. So sieht die Lea heute aus. Das ist ein Bild vom September. Das sind die Eltern von der Lea und ihre Großmutter. Und in dem Augenblick, wo Lea in den Bus einsteigen wollte, aber dann zurückgehalten wurde, hat sie schnell noch für ihre Mutter einen Brief geschrieben und hat es einer Schulfreundin mitgegeben, weil sie wusste, dass ihre Mutter sich sehr sorgen wird, wenn sie hört, dass die Lea jetzt bei Boko Haram ist. Ich habe einen Teil von dieser Botschaft von der Lea dabei. Liebe Mutter, sei nicht besorgt. Mein Gott, zu dem ich gemeinsam mit dir gebetet habe, erweist sich als mächtiger Helfer in dieser schwierigen Zeit. Ich erinnere mich an deine Worte während unserer Morgenandachten, dass Gott denen nahe ist, die Leid ertragen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages dein Angesicht wiedersehen werde, wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus. Die Die Lea beweist einen enormen Glaubensmut. Wir sehen, sie steht an vorderster Front in diesem Kampf, wo es ums Evangelium geht. Die Herausforderung an uns wird sein, werden wir beten? Werden wir uns an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellen? Ich möchte dich nochmal dazu einladen, das ist kein Werbemagazin, okay? Das ist ein Gebetskalender. Es geht darum, dass du überhaupt weißt, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht. Wenn du nicht weißt, wie es ihnen geht, wirst du schon gleich gar nicht für sie beten. Aber wenn du es wenigstens in deine Reichweite legst und da, das wäre wünschenswert, jeden Tag da reinschaust, dann wirst du für deine Brüder und Schwestern beten. Und das ist der einzige Grund, warum ich heute Morgen zu euch gekommen bin. Wirklich, der einzige Grund, damit ihr wisst, wie es euren Brüdern und Schwestern geht und dass sie euch an ihre Seite stellt. Wir haben heute Morgen begonnen, diesen Gottesdienst damit, dass ich euch gesagt habe, wir stehen in einem der größten Umbrüche, geistlichen Umbrüche auf diesem Planeten. Und das ist die Auseinandersetzung um das Evangelium. Meint ihr, diese Auseinandersetzung gibt es um Deutschland nicht? Aber natürlich. Der Kampf wird nur hier anders geführt. Aber die Auseinandersetzung, der das Evangelium zurückhalten will vor allen Menschen, der will das auch hier in Deutschland. Und meint nicht, dass die Angela Merkel dafür verantwortlich ist, dass das Evangelium hier in Deutschland gepredigt wird. Oder irgendeine Partei mit C oder auch mit A am Anfang. Die Gemeinde Jesu ist dafür verantwortlich, dass dieser Kampf ums Evangelium von uns entsprechend begleitet wird, dass wir uns in diesen Kampf hineinstellen. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten und in der Himmelswelt, die geistlichen Bosheiten, die Weltbeherrscher. Unser Kampf, ach ja, sagen manche, ich stehe in keinem Kampf. Einzigen Kampf, den sie haben, ist gegen die Schwerkraft am Morgen. Entschuldigung, dass ich so platt bin. Unser Kampf, wir stehen in einem Kampf und dieser Kampf findet im Gebet statt, wo wir eintreten für unsere Brüder und Schwestern, wo wir den Sieg, den Jesus bereits errungen hat, in Anspruch nehmen und hineintragen in die Gesellschaft zu den Menschen. Zum Abschluss werden wir beten. Für euer Gebetsleben habe ich noch was ganz Besonderes vorbereitet. Und damit sind wir durch für heute Morgen. Das Gleichnis von den Schafen und von den Wölfen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gleichnis schon gelesen habe. Und dann wurde ich aufgefordert, da eine Andacht drüber zu machen. Also habe ich es nochmal gelesen. Und mein Gebet war immer, lieber Herr Jesus, ihr kennt das ja, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug wie die Schlangen, ohne Verschlagenheit wie die Tauben, nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch vor Gerichte zerren, man wird euch auspeitschen, nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Königen verhört werden, dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie und alle Völker müssen von mir erfahren. So, mein Gebet für die verfolgten Christen war immer, lieber Herr Jesus, bitte rette deine armen Schafe vor den bösen Wölfen. Und je länger ich auf diesen Text geguckt habe, umso deutlicher ist mir geworden, dass kein Wort davon drinsteht in diesem Text, dass die Schafe vor den Wölfen gerettet werden. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, die Schafe müssen gar nicht gerettet werden. Die Schafe sind bereits gerettet. Die Wölfe müssen gerettet werden. Jesus geht's um die Wölfe. Und das macht dieser letzte Satz hier deutlich, wo es heißt, er redet ja erst davon, vor Gerichte gezerrt, ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, verhört von Machthabern. Denn sie, die Wölfe, die Machthaber, die Auspeitscher, die Gerichte, sie, die Wölfe und alle Völker müssen von mir erfahren. Jesus geht's um die Wölfe. Und mein Bild war immer, das sind die armen Schafe und sie rennen um ihr Leben und hinter ihnen die Wölfe, die sie gleich zerreißen werden. Davon steht natürlich gar nichts da, aber so war es halt in meiner Vorstellung. Aber auch hier wieder, genau das Gegenteil stimmt. Die Schafe sind gar nicht auf der Flucht. Die Schafe sind auch nicht irrtümlich unter die Wölfe geraten, sodass Jesus sie retten müsste. Nein, genau das Gegenteil stimmt. Jesus sagt, siehe, ich sende euch mitten unter die Wölfe. Es ist seine Absicht. Weil nur so die Wölfe gerettet werden können. Wir müssen also ganz anders beten. Nicht, Herr Jesus, bitte rette deine Schafe vor den Wölfen, sondern Herr Jesus, gib deinen Schafen Mut, dass sie vor den Wölfen nicht davonlaufen, sondern ihnen das Evangelium verkünden. Amen.